bin vor dem Gottesdienst nochmal daran erinnert worden, wie unterschiedlich wir sind, dass ich nicht so viele Fragen stellen soll, wenn ich nicht bereit bin, keine Antworten zu bekommen. Aber vielleicht gibt es ja noch eine Unterschiedlichkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich höre eine Predigt über die Psalmen, also da muss ich schon so mein richtig christliches Selbstdisziplin so rausholen, um dann mich auf den Gottesdienst zu freuen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also vom Gefühl her könnte mir jetzt ja auch jemand eine Bedienungsanleitung von einer 30 Jahre alten Waschmaschine vorlesen. Wäre genauso spannend. Geht's jemandem so, ganz ehrlich? Traut sich keiner, ne? Ich soll ja keine Fragen stellen. Also alles gut. Aber ich kenne das. Es gibt so Situationen, wo man denkt, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Und ich gebe es zu, vielleicht bin ich der Einzige im Raum, bei dem Psalm geht mir das öfter so. Und ich denke, Mensch, ich will über Jesus hören, ich will über Gnade und sonst was. Und Psalmen haben einfach nichts mit mir und meinem Leben zu tun. Wir haben im Moment eine Predigtreihe über die Psalmen. Jetzt muss ich mich damit beschäftigen. Was hat das denn wirklich mit mir zu tun? Und bevor ich so richtig in die Psalmen eingetaucht bin, sind mir erstmal gute Gründe gegen die Psalmen eingefallen. Vielleicht fallen euch auch noch welche ein, aber ich werde euch ja nicht danach fragen. Okay? Aber ein Grund gegen die Psalmen war für mich sofort, ich bete lieber frei. Das ist viel authentischer als irgendwelche vorgeformten Gebete. Können das nachvollziehen? Ein zweiter guter Grund gegen die Psalmen für meine Frömmigkeitspraxis könnte sein, da ist ja gar keine christliche Nächstenliebe drin. Also das hat sich ja weiterentwickelt und ich lebe lieber aus dem Neuen Testament. Psalmen sind irgendwie Altes Testament. Guter Grund für den einen oder anderen. Dritter Grund gegen die Psalmen war für mich in der, bevor ich mich damit beschäftigt habe, so dieses, das ist mir zu jüdisch. Also da fehlt noch der zweite Teil. Also jetzt nicht so der ethische Teil, sondern so Gesamtüberblick. Ist mir zu einseitig, zu sehr aus dem Alten. Es hat sehr viel Schnittmengen zum zweiten Grund, aber war nochmal so was Eigenes. Und während ich so drüber nachgedacht habe und mich mit diesen Themen beschäftigt habe, sind mir so ein paar Erlebnisse gekommen. Wenn man jetzt die Psalmen liest, wie oft liest man, dass das was mit dem Erleben zu tun hatte? Und da habe ich schon so die erste Schnittmenge. Als ich Jugendlicher war, kaufte der Vater von meinem Freund sich ein Schloss außerhalb von unserem kleinen Dorf, ganz idyllisch gelegen, Riesending. Und das musste jetzt renoviert werden und er hatte schon viele Firmen engagiert. Aber er dachte sich, ach, zum Abreißen, das könnten doch vielleicht auch die Jugendlichen tun. Und dann fragte er im Jugendkreis rum und dann waren wir so unsere Clique, so alle 17 bis 20, ja, haben da so samstags und freitagsabend so geholfen. Und eine Aufgabe war es, so eine Wand rauszureißen. Ja, wir haben so richtige Bohrhämmer gekriegt und Schubkarren und dann ging's los. Und wir, ja, alle so strotzend vor Kraft und Lebensfreude, fingen an und machten erstmal so auf Schulter- und Kopfhöhe und haben dann die ganzen Steine wieder aufgesammelt in Schubkarren und raus und so weiter. Und als wir gerade aufgeräumt hatten, ne, alle Steine hier weggeräumt, kam auf einmal mit einem riesen Rums der obere Teil der Decke runtergeschossen, schlug auf und wir standen da, als der Nebel sich langsam lichtete und guckten uns an und mussten erstmal eine Pause machen, weil wir ganz knapp dem Tod entronnen waren. Also wäre das ein paar Sekunden früher passiert, wären wir tot gewesen. Das war eine Macht und eine Gefahr, die wir so unterschätzt hatten. So, dann sind wir raus, haben erstmal eine Schockpause gemacht, die rauchten, haben geraucht und haben andere Sachen gemacht. Und dann kam irgendjemand an und fing an zu singen, ein Lied, das er aus dem Radio kannte. Das war damals ein bisschen bekannter, wird heute auch hin und wieder gespielt. Und der Refrain heißt, hip, hip, hurra, alles ist super. Und am Ende einer Strophe heißt es, dass ich das noch erleben darf. Und dann geht's wieder los, hip, hip, hurra, alles ist super. So, und einer fing an, alle lachten und dann haben wir alle eingestimmt und mitgesungen, dass ich das noch erleben darf. Uns wurde auf einmal bewusst, das hätte jetzt ganz anders ausgehen können. Wir hätten auch mit Jesus Mittag essen können. Eieieiei. Und dann ist dieses Lied so ein geflügeltes Wort für uns geworden und wir haben das noch öfter miteinander gesungen, wenn wir uns gefreut haben. Hip, hip, hurra, alles super, dass ich das noch erleben darf. Und so hat sich ein Lied, das wir kannten, eingeprägt und hat für uns so eine eigene Kultur geschaffen. Und wir haben das mit breiten Grinsen immer wieder uns vorgesagt oder zugesungen. Und diese gleiche Clique hat aus diesem Erlebnis heraus angefangen, sich zu überlegen, ob sie für jede Lebenssituation ein eigenes Lied kennt. Ja, und dann haben wir ein Spiel draus gemacht, kennst du ein Lied für Urlaub? Kennst du ein Lied für Stress in der Schule? Kennst du ein Lied für dies? Und so haben wir für jede Lebenssituation Lieder gesammelt. Das war eine richtig coole, so ein Insider. Und da ist mir bewusst geworden, dass wir eigentlich immer wieder auch Lieder brauchen, um gemeinsam Erlebtes miteinander ausdrücken zu können. Ich könnte ja jetzt immer auch sagen, naja, weißt du noch damals? Aber es hat eine ganz andere Wirkung, wenn ich in diesem Freundeskreis, selbst heute, ja, 20 Jahre später, einfach dieses Lied anstimme. Es sind sofort die Emotionen und die Situation wieder da. Könnt ihr es nachvollziehen? Ich glaube, das ist ein ganz starker Grund, warum Psalmen sich so durchgesetzt haben. Weil sie gemeinsam Erlebtes formuliert haben. Wie oft sind wir in Situationen im Leben, wo sprichwörtlich unsägliches Leid oder unausgesprochene Freude oder sowas ist. Und dann hilft es uns, Vorformuliertes zu haben und anwenden zu können auf den jeweiligen Lebensbereich. Gemeinsames Klagen haben wir ja eigentlich in unseren FEGs verlernt. Wann machen wir das noch? Aber das wäre eine Chance, dass wir das miteinander durch die Psalmen machen könnten. Also zum Thema, ich bete lieber frei, das ist authentischer. Ja, aber auch nein. Authentisch hat nur mit mir zu tun, aber wenn wir miteinander vorformuliertes beten, guter Grund, miteinander auch solche Gebete zu beten. Dann zum Thema keine christliche Ethik oder Nächstenliebe. Ja, ich sag mal, diese christliche Nörgelei betrifft ja vor allen Dingen so diese Rachegedanken und Psalmen. Wenn ihr die Psalmen lest, oh, ja, da steht in der Bibel, hoffentlich liest das kein Kritiker. Ja, vielleicht geht euch das auch manchmal so. Ich finde es hilfreich, wenn man die Perspektive wechselt und sich die Person, die das gebetet hat, nochmal so anschaut und sagt, es geht hier um ein Opfer oder eine Person, die in irgendeiner Form stark betroffen ist von etwas, was ich nicht kenne. Wir leben ja nun wirklich in einer gesegneten Zeit. Seit vielen Jahrzehnten kein Krieg mehr. Ja, für uns sind die Probleme, die wir gerade im Moment haben, natürlich richtige Probleme, aber existenzielle Sorgen müssen wir in den seltensten Fällen haben. Und es geht um den Betroffenen, der etwas erlebt und sich deswegen aufregt und das ungefiltert vor Gott bringt. Und dieses Thema ungefiltert, da kommt es dann bei mir wieder hoch. Das habe ich ziemlich häufig. Wir haben vor kurzem eine Riesenbühne aufgebaut. Wir machen alle Gottesdienste draußen. Da können wir dann singen durch den Sommer, weil wir in Niedersachsen sind. Und ich hatte die Aufgabe übernommen, irgendwas zu überlegen, wie wir die Bühne abdecken. So Eigenkonstruktion. Und ich sage, ja, ich mache das. So, und dann standen wir da zu zweit auf der Leiter ein paar Meter oben, haben was probiert und die Variante, wie ich es probieren wollte, die ich mir überlegt hatte, hat nicht geklappt. So, jetzt, wenn man christlich und reflektiert und entspannt sonntags morgens ist, dann gibt es gute Möglichkeiten, wie man mit Frust umgehen kann. Jetzt war aber Dienstagmorgen und ich war gestresst und das hat nicht geklappt, mir taten die Arme weh und es war heiß. Dementsprechend sind meine Worte auch rausgekommen. Ich werde die hier nicht wiederholen, gehört sich hier nicht. Ja, ich war hier oben und habe geschimpft und geflucht und unten lag mein Telefon und es klingelte und ich und jetzt nerven die auch noch nicht, mal in Ruhe arbeiten kann man und so weiter. Und als ich dann die Treppe runterging oder Leiter wieder runterging und da dran ging, habe ich gesehen, oh, Ernst August Giefern, das ist unsere Gemeindesäule, also derjenige, der Problemlöser. Dann sagt, oh, da muss ich mal zurückrufen. Dann habe ich zurückgerufen und er sagte, Mensch, heute Morgen wollte ich eigentlich dies und das machen, aber die Geräte sind nicht angesprungen. Und dann dachte ich, ich könnte mich um die Plan kümmern. Ich bin auf dem Weg zum Lutherhaus, wäre das okay, wenn ich das übernehme? Und ich sage, ja. Und wir haben es dann doch noch geschafft an dem Morgen, weil Gott nochmal so Hilfe geschafft hat. Aber dieser erste Teil, dieses ungefilterte Ärger vor Gott bringen, gehört das nicht auch manchmal dazu? Ja, vielleicht nicht im Gottesdienst, ich weiß, aber ganz ehrlich, haben wir das nicht? Also die meisten von uns, ja doch. Und genau das machen die Psalmen, ungefiltert vor Gott bringen. Der kann das vertragen. Also in gewisser Weise ist es ja auch ehrlich. Und dann ist es nicht so einseitig jüdisch, diese Psalmen. Ja, es ist einseitig, überhaupt keine Frage. Aber die Evangelien sind auch einseitig. Also wer nur einen Teil der Bibel rausnimmt, der wird immer das Problem haben, dass der Kontext fehlt. Entweder das davor oder das danach. Das haben wir bei jedem Bibelteil. Die Evangelien würden wir überhaupt nicht verstehen ohne die alttestamentlichen Geschichten. Ja, wer sich dem Neuen nähert, der merkt erstmal, wie komplex das ist. Ich hatte vor kurzem eine Frau auf der Terrasse, die war ganz esoterisch unterwegs und die sagte, dann hat sie einen Mann getroffen, den sie eigentlich für intelligent hielt. Und dann sagt er, ich bin zum Glauben gekommen und du solltest mal die Bibel lesen. Und sagte, ich dachte, du wärst intelligent. Naja, auf jeden Fall hat er ihr gesagt, wo sie lesen soll und hat sich eine Bibel gekauft und wirklich da angefangen und die kannte wirklich nur die Evangelien. Dann habe ich einen anderen Vers aus der Bibel zitiert, aus dem Neuen Testament. Und er sagt so, ach, da bin ich noch nicht gewesen. Evangelien habe ich jetzt zweimal gelesen. Aber da waren so viele Fragen, die auch damit zu tun hatten, dass sie das vorher und das nachher nicht kannte. Also, sind die Psalmen einseitig?
Ja.
Sind die anderen Bibelteile einseitig? Auch. Ja, gehört dazu. Das ist so. Jetzt ist aber interessant, in der Vorbereitung habe ich entdeckt, dass die ersten Christen ihre jüdischen Landsleute und der Petrus bei der Predigt zu Pfingsten Verse aus dem Psalm zitiert hat, um die Auferstehung Christi zu beweisen.
So, wie? Auferstehung? Psalm? Wie passt das denn zusammen?
Für uns Christen erstmal, die Christen, die ersten, haben die Psalmen benutzt, um Christus zu beweisen. Ist das nicht interessant? Also vielleicht haben wir auch einfach den Zugang verloren und müssten dann nochmal anders oder neu uns eingraben. Und noch ein letzter Gedanke, die christlichen Klöster, also zumindest die sich nach dem Benediktinerorden orientieren, und das sind eine Menge, beten die Psalmen regelmäßig durch, und zwar einmal die Woche. Wisst ihr, wie viel das sind pro Tag? Eieiei, so weit kann ich gar nicht zählen, ich habe bei Mathe gefehlt. Also meine Güte, ist das viel. Einmal die Woche. Und dann habe ich gedacht, oh je, bevor ich jetzt weiter kritisiere und irgendwie die Psalmen ablehne, sollte ich das erstmal ein paar Mal durchmachen, Psalmen erstmal durchlesen, bevor ich sie ablehne. Also, meine guten Gründe haben sich in Luft aufgelöst. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen helfen und fordere euch mal heraus. Vielleicht wollt ihr auch mal die Psalmen erstmal durchlesen, durchbeten. Durchlesen ist ja oft so dieses Kognitive, ich muss jetzt alles, vielleicht schon die nächste Andacht, ne? Was weiß ich. Nee, einfach durchbeten, sein vor Gott. Psalm 1. Ich habe eine Übersetzung genommen, die ich so toll finde. Ist einer meiner Lieblingsübersetzungen gerade. Das wird meine nächste Bibelausgabe werden. Die neue evangelistische Übersetzung. Der Herr van Heiden hat die gemacht. Und Psalm 1 ist sozusagen das Tor zum Leben. Wir in unserer Sprache erkennen ja nur noch diese Bilder, die dort geschrieben sind. So diese Stilmittel, die im Hebräischen verwendet werden, sehen wir leider gar nicht mehr. Das hat mit der Tonfolge zu tun, also so ich sag mal Sprechgesang, ja, wie das heute im Radio vielleicht öfter stattfindet. Das war für die Hebräer damals viel eingängiger, als das für uns ist. Und bei uns bleiben nur noch so die Bilder. Sind auch noch schön, aber bei weitem nicht mehr das, was so ein Hebräer hatte. Und eine Sache, die ich total schön fand, Psalm 1 fängt an, das erste Wort fängt mit dem Aleph an, dem ersten Buchstaben vom Alphabet, und das letzte Wort hört mit dem Taf auf, dem letzten Buchstaben. Also von A bis Z, da ist alles drin. Das ist die Botschaft, die dahinter steckt. Und so solche Stilmittel sind rauf und runter in dem Psalm verwendet. Und wir erkennen das heute leider nicht mehr so schön. Also von daher sollten wir immer auch so ein bisschen mit Vorsicht und Respekt drangehen und sagen, gut, vieles erkennen wir einfach so nicht mehr. Ist vielleicht viel schöner im Ursprünglichen gewesen, als es war. So, jetzt... Wie beneidenswert glücklich, allein diese Formulierung. Ich habe meine Söhne, als wir vor kurzem aufs Fußballfeld gefahren sind, standen gerade auf dem Hof, wollten mit dem Fahrrad auf die Straße. Sag ich, sag mal, wen findet ihr eigentlich beneidenswert glücklich? Und da fuhr gerade ein Nachbar vorbei auf seinem E-Scooter, ja, ziemlich zügig. Und dann platzt es aus einmal, boah, der hat alles. Ein E-Scooter, einen neuen Tesla, einen Swimmingpool. Aber war so, ne, was Jungs halt, wenn sie neun sind, so sehen halt. Und ist der beneidenswert glücklich? Jetzt wissen meine Söhne, ich stelle immer so komische Fragen, bevor ich eine Predigt stelle. Also von daher haben sie sich zurückgehalten mit der Bewertung und haben da nicht so viel zu gesagt. Ne? Aber wir haben uns trotzdem so ein bisschen drüber unterhalten. Was macht beneidenswert glücklich, wenn wir Dinge haben? Einfluss, Materielles oder sowas? Oder was macht beneidenswert glücklich? Jemand, der entscheiden kann, der alles hat? Interessanterweise ist es hier genau umgekehrt. Der Psalm fängt an, beneidenswert glücklich ist der, der Nein sagt zu bestimmten Sachen. Das ist wie so eine Straßenführung und es gibt so Blockaden. Sagen, nein, hier nicht lang, da nicht lang, da nicht lang. Jetzt gucken wir uns das mal an, was dieser beneidenswert glückliche Nein sagt. Erstens, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt, der nicht mit Spöttern zusammensitzt. Im Hebräischen ist da von den Verben so eine Reihenfolge. Also jemand, der nicht geht, steht, sitzt. Also alle Bewegungen des Lebens. Ja, ich bin unterwegs, finde was interessant, bleib stehen und sag, oh, da muss ich mehr von hören, setz dich hin. Also diese Dynamik ist da abgebildet. Im Deutschen ist es ähnlich, nicht ganz so schön. Aber der nicht auf den Rat von Gottlosen hört. Jetzt können wir mal so drüber nachdenken. Mensch, wer ist beneidenswert glücklich? Jemand, der sich genau überlegt, woher beziehe ich meine Informationen? Was darf meine Seele und mein Verstand durchfluten? Ja, ist es sinnvoll, abends kurz vorm Schlafengehen nochmal schnell die Bildzeitung zu lesen? Soll ja angeblich bilden. Ja, können wir jetzt überlegen. Oder der sich an Sündern kein Beispiel, oder, da habe ich ein schönes Beispiel, heute Morgen, ne, mit 140 im Regen losgefahren, ich fahre auf der Autobahn 140, da überholt mich ein BMW, und ich gucke rüber und er hatte einen Anhänger mit 80 Zulassung. Ich war schon 140 bei Regen, dachte, wie schnell einige mit 80 fahren können. Das ist echt interessant. Ich dachte, die fangen an zu schlingern und zu schleudern und da gäbe es einen logischen Zusammenhang zwischen Unfall und, na, wie auch immer. Also der sich kein Beispiel an Sündern nimmt. Ja, okay. Und nicht mit Spöttern zusammensetzt. Also dreimal. Beneidenswert glücklich ist jemand, der Nein sagen kann. Er sagt, nee, will ich nicht, das brauche ich nicht. Ich nehme meine Infos woanders her. Mit wem vergleiche ich mich und wo bekomme ich auch meine Gemeinschaft, der mit Spöttern zusammensitzt? Mit wem sitzt man zusammen? Da, wo wir Gemeinschaft haben wollen, da, wo wir miteinander unterwegs sind. Wo tanke ich auf? Und in der Reflexion über diesen Vers habe ich gemerkt, die schönsten Zeiten, die ich in der Woche habe, ist eigentlich in der Dienstgemeinschaft. Also da, wo ich mit Freunden zusammen an etwas arbeite, was wir zusammen erreichen wollen. Das kann zusammen handwerklich sein. Mit einem Freund haben wir letzte Woche eine Küche von IKEA aufgestellt. Das macht Spaß. Aber da, wo meine Seele so auftankt, ist eigentlich bei den Mitarbeitern vom Kinder- und Jugendbereich, wenn es so um die Pfadfinder geht. Wenn wir zusammen überlegen und zusammen Probleme wälzen und überlegen, wie geht's weiter. Also da tanke ich auf. Wir haben eine gleiche Zielrichtung, wissen, wo wir hinwollen. Das macht nicht nur irgendwie einen schönen Zeitvertreib, sondern da lebt meine Seele auf. Also, wer ist beneidenswert glücklich? Derjenige, der weiß, wo er hin will. Wir gehen mal zu Vers 2. Wie beneidenswert glücklich ist der, der gefallen hat an den Weisungen Jahwes und über sein Gesetz Tag und Nacht sind. Dieser Vers, wie übrigens viele andere aus dem Psalmen und hier, ist eine ganz deutliche Anspielung auf andere, den Israeliten bekannte Bibelverse. Das erste, der Vers 1, der ist ganz klare Anspielung auf Deuteronomium, also 5. Mose 6. Ja, du sollst Tag und Nacht dir das Gesetz vorsagen. Und das zweite an Josua 1. Ich lese das gerade mal vor, vielleicht erkennt ihr die Ähnlichkeit. Da spricht Mose zu Josua: Sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Also man könnte auch übersetzen, der Tag und Nacht meine Gesetze rezitiert, also sich vorsagt. Als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, hatten wir ein Pastorentreffen und das ist schön, ich bin der einzige Freikirchler bei diesem Treffen und da kam ein Pfarrer, so ein Rennfahrer, die immer unterwegs sind, ganz schnell sein müssen und schnell vorbereiten und so, ne, so Rennfahrer halt. Also auf jeden Fall kam er in diese Sitzung und sagt, ihr lieben Geschwister, ich muss Buße tun. Also erstmal komisches, also hier ist bestimmt alles besser, aber bei uns, die Kirchen, das ist schon interessant. Ich sag's mal so. Also, dass jemand Buße tut, das war schon okay. Und dann alle mucksmäuschen still, gucken rüber und sagt er, ich habe Wort Gottes ausgelegt vor 2 Wochen und habe eine alttestamentliche Geschichte genommen und habe öffentlich auf der Kanzel gesagt, naja, also dass diese alttestamentliche Geschichte, also ob ich der so glauben kann, also das übersteigt man, also ob man das jetzt wörtlich nehmen kann, da habe ich ja meine großen Zweifel dran. So hat er zu Ende gepredigt und am gleichen Abend hat Gott ihn sowas von überführt mit einer WhatsApp von seinem Neffen, der ihn hingewiesen hat auf ein Ereignis, was stattgefunden hat, und er sagte, Gott ist ja toll, wie er mich auch so schnell überführt. Das ging um die Jona-Geschichte und ob da jemand im Wal überleben kann und so. Und dann gab es an dem gleichen Abend irgendwie Info, dass in den USA ein Taucher verschluckt wurde und der eine Zeit im Fisch gesessen hätte. So, also total klasse. Auf jeden Fall sagt er, und ich musste Buße tun. Und er ist in seiner Kirche ringsrum gegangen, im Bibelgebetskreis. Sagt, ihr lieben Leute, also alles Ü70, ne, er ist da mit Abstand der Jüngste. Und es tut mir leid, ich habe da was falsch gemacht und ich muss Wort Gottes ernster nehmen, selbst wenn ich es nicht verstehe. Also das war so eine schöne, ich fand das toll, ich habe mich so gefreut, dass jemand sich traut, sowas auch zu sagen. Und wäre das nicht schön, wenn wir auch die Größe hätten zu sagen, ich muss nicht alles verstehen, aber nur weil ich es nicht verstehe, ist es nicht falsch. Ich bin begrenzt oder ich kann vielleicht Dinge nicht nachvollziehen und trotzdem, Gott ist größer. Und das ist steht hinter diesem Vers, hinter dieser Aufforderung, lass uns das Wort Gottes, das Jahwe, Wort Jahwes immer wieder rezitieren, immer wieder darüber nachsinnen und unser Leben danach abgleichen, nicht umgekehrt, und anfangen da zurechtzuschneiden. Vers 3, wieder ein wunderschönes Bild, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, wird für ihn gut. So, da muss man nicht mal bibelfest sein, um dieses Bild zu verstehen, richtig? Ich habe letzte Woche gepredigt, bei uns außen, draußen, unter der Bühne, ich war im Schatten, ein Riesenhof, ja, und da saßen 5 Leute. Ich dachte, hey, wo sind die alle? Wo hatten sie sich hin verzogen? Unter die Bäume. Ja, ich hatte kein Fernglas dabei, ich konnte nicht sehen, wie viele dabei sind, aber so am Spielplatz und unter die Büsche, die sind überall in den Schatten gegangen. Ja, das versteht jedes Kind, das ist ein schönes Bild. Er hat einen schattenspendender Baum. Ist das wohltuend? Also dieses Bild verstehen wir ohne irgendeine andere Verknüpfung, die wir sonst vielleicht kennen würden. Aber jetzt sitzen wir im Gottesdienst und wir wollen ja ein bisschen eintauchen. In der Bibel gibt es immer wieder so Wortbilder, womit bestimmte Sachen transportiert werden. Das ist in der Prophetie ja auch. Wenn man ein prophetisches Bild hat, kann man das nicht einfach irgendwie auslegen, sondern Gott hat ja bestimmte Bilder, die interpretiert werden müssen. Gibt es ganze Seminare zu, genauso wie bei der Schriftauslegung, ja. Und jetzt, wo wir bei diesem Baum sind, der am Wasser gepflanzt ist, das kommt einige Male in der Bibel vor. Der Bibelleser könnte vielleicht jetzt, also der das jetzt seit Jahren macht, vielleicht sogar 2, 3 direkt nennen. Ich nenne mal andere Verknüpfungen noch, bevor ich gleich auf einen dieser Verse komme. Also wenn zum Beispiel Wasser zum Trinken in der Bibel erwähnt wird, ja, dann ist das immer ein Bild für den Geist Gottes. Ja, vielleicht erinnert euch an Jesus, der in Johannes 7 sagt, kommt her zu mir, die ihr durstig seid oder so. Also das ist immer so ein bestimmtes Bild. Oder wenn es um Wasser zum Waschen geht, dann geht es immer um das Wort Gottes. Jesus, der seinen Jüngern die Füße wäscht zum Beispiel. Oder Durst drückt immer Sehnsucht nach Gott aus, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Psalm 42. Oder der Wasserstrom ist immer Versorgung Gottes und der Segen auf unserem Leben. Also da sind so Verknüpfungen, die wir sofort erkennen. Und einer dieser Verknüpfungen zu diesem Bild, das ist ja öfter aufgegriffen, ist in Hesekiel 47. Das ist ein ganz schönes Bild, das ich euch gerade mal vorlesen will. Und zwar spricht der Prophet Hesekiel im Auftrag Gottes von einem prophetischen Bild, dass ein Wasserstrom auf dem Tempelberg im Zion anfängt zu fließen und dann immer größer wird und irgendwann ins Tote Meer fließt und das Tote Meer lebendig macht. Das ist ja jetzt so salzig, da kann gar nichts drin leben, aber irgendwann ist da so viel Wasserfluss drin, dass es dass es dann lebendig wird. So, und Hesekiel 47, Vers 9. Der Fluss schenkt Leben. Wo er hinkommt, gedeihen die Tiere und das tote Meer wimmelt von Fischen, weil sein Wasser gesund geworden ist. Die Bäume, die an beiden Ufern des Flusses stehen, sind das ganze Jahr über grün und bringen immerfort Früchte. Jeder nach seiner Art. 12-mal im Jahr lassen sich frische Früchte von ihnen ernten. Denn die Bäume wachsen an dem Wasser, aus dem das aus dem Heiligtum des Herrn kommt. Die Früchte dienen als Nahrung und die Blätter als Heilmittel. Ist das nicht ein schönes Bild? Ach, ich soll keine Fragen stellen, Entschuldigung. Ist das nicht ein schönes Bild? Ich finde das so toll. So, und jetzt, es ist ja nicht nur ein theoretisches irgendwie so, sondern hier wird eine Person beschrieben. Eine Person, die beneidenswert glücklich ist und die zu vergleichen ist wie ein Baum, der am Wasser steht. Die Früchte dienen als Nahrung und die Blätter als Heilmittel. Menschen, die mit Gott unterwegs sind, sind wie Menschen, die immer die Nahrung haben, bekommen durch das Wasser, aber auch Nahrung bringen und Heilmittel dabei haben. Es ist nicht was, was wir von uns selber produzieren müssen. Nein, wir kriegen das Wasser ja auch von woanders. Im Grunde genommen sind wir ein Kanal. Aber ein Baum ist einfach ein schöneres Bild, ne? Sonst denken die Deutschen an Weser-Ems-Kanal oder so. Ja? Also ein Baum ist ein schöneres Bild. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Ich fand das so interessant zu überlegen, Mensch, wer genießt eigentlich meinen Schatten? Wer profitiert von meiner Nahrung, die aus meiner Christusbeziehung hervorspringt? Wer ist der, der profitiert von meiner Gottesbeziehung? Ist vielleicht auch mal eine hilfreiche Frage, sondern mal zu überlegen, setze ich mein Leben für das Richtige ein? Ist es das, was dieses Bild da transportiert? Menschen dürfen sich in mir ausruhen, unter mir ausruhen. Durch Christus, geht nicht um mich, um meine Person, ne? Das habt ihr schon alle verstanden. Aber wer profitiert, finde ich eine hilfreiche Frage. Wir gehen mal einen Vers weiter. Würdest du gerade mal einen weitermachen, Vers 4? Denn hier geht es um die gleiche Symbolik, jetzt aber andersrum, eben was positiv. Und jetzt geht es auch um Ernte, allerdings um die, die nicht so gut ausfällt. Doch so ergeht es den Gottlosen nicht. Sie werden vom Wind verweht wie die Spreu. Jetzt vermute ich mal, dass ihr hier nicht so sehr in der Landwirtschaft verhaftet seid, dass ihr das erklären könntet. Ich oute mich mal, ich musste im Studium, Theologiestudium, mein Alttestamentler fragen, was ist das eigentlich, Spreu? Und was ist eine Worfschaufel? Was ist das? Ein paar Ältere könnten das wahrscheinlich noch erklären, richtig? Aber Hand aufs Herz, wer weiß das nicht? Also bin ich der einzige Dumme oder? Nee. Ja, es gibt einige. Super, gut. Ach, ihr, danke. Ich werde ermutigt nach Hause fahren. Ich bin nicht der einzig Blöde. Nein, Quatsch. Der einzig Unwissende. Nämlich der Unterschied ist ja, Technik ändert sich. Ja, wir haben uns weiterentwickelt. Deswegen ist dieses Bild nicht mehr so präsent. Deswegen erlaube ich mir, das mal kurz zu erklären. Also, in der Landwirtschaft früher hatte man das gleiche Problem wie heute. Die Weizenkörner, nehmen wir jetzt mal Weizen oder auf jeden Fall Getreidekörner, die wachsen ja nicht einfach so lose und brauchen nur noch so in die Hand gesät werden und dann kann man es wegtun, sondern die sind ja schön eingehüllt, geschützt, bis sie dann erntereif sind. Das heißt, sie werden dann abgeschnitten und dann muss dieser Kern entschalt werden, ich sag's mal mit meinen Worten. Ja, da muss die Hülle drumherum weg, da muss der Halm weg und diese schützende Hülle, weil die können wir nicht gut, die klebt immer zwischen den Zähnen. Ja, also die muss irgendwie raus. So, und da gab's das Prinzip, dass das irgendwie bearbeitet wurde, geschlagen, gedroschen. So, und dann hatte man großen Haufen mit den Körnern, aber eben auch dem Spreu, also den Dingen, die wir nicht im Essen oder im Mehl haben wollen. So, und dann gab's eine Worfschaufel. Und dann wurde da reingeschnitten und hochgeworfen und der Spreu ist wesentlich leichter als die Getreide, die wir haben wollen. Und dann wurde der Wind, also dann wurde so geworfen, dass der Wind von der Seite reingreifen konnte und das Leichte wegwehen konnte, so dass am Ende nur noch das gute Getreide, was wir haben wollen, übrig bleibt und das Spreu weg ist. So, das ist das Bild, was hier verwendet wird. So ergeht es den Gottlosen nicht. Sie werden vom Wind verweht wie die Spreu. Das ist das komplette Gegenteil von dem letzten Vers. Ja, hier gibt's Nahrung, das ist gut, da haben was Menschen was von. Und hier ist das Gegenbild, die Gottlosen werden nicht so eine Lebensernte haben, sondern sie selber werden vergehen. Interessanterweise ist dieses Bild mehrfach auch im Neuen Testament aufgegriffen worden. Johannes der Täufer stellt Jesus so vor und sagt, seht, er hat die Wurfschaufel schon in der Hand. Also derjenige, der die Menschheit trennt von, also die einen zum anderen. Also mit anderen Worten, an Jesus scheiden sich die Geister. Die einen so, die anderen so. Jetzt wissen wir, und das verstehe ich auch, ne? Dieser Psalm, der ist jetzt natürlich sehr, ich sag mal, schwarz-weiß. Also es gibt so einen Weg und so einen. Ja? Aber das will er auch bewusst. Es macht manches ja auch leichter. Ich hatte einen Jugendkreisleiter, der hat vieles im Leben, sehr kompliziertes im Leben, so runtergebrochen und gesagt, also entweder so oder so. Und dann ist man aufs Gespräch eingegangen und hat dann viele komplexe Sachen auch verstanden. Also es ist vereinfacht, schwarz-weiß, aber es ist die Richtung. Deshalb bestehen Gottlose nicht im Gericht und Sünder nicht in Gottes Volk. Also es ist schon so diese Zielführung, ja, schwarz-weiß, aber Leute, darauf läuft's hinaus. Und im ganzen Neuen Testament finden wir das immer wieder. Johannes, in seinem Johannesbrief, macht es auch so deutlich. Johannes 5 bringt es dann pointiert so auf den Punkt und sagt, Leute, so wie im Alten Testament, ne, entweder ein Baum oder der Nahrung bringt oder Spreu. Ja, so einfach lässt sich das auch im Neuen Testament machen. Gott hat uns ewiges Leben gegeben und wir erhalten dieses Leben durch seinen Sohn. Und jetzt kommt es, diese Einfachheit, entweder so oder so. Wer den Sohn Gottes hat, hat auch das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat auch das Leben nicht. So einfach ist das. Die Bilder durchziehen sich durch die ganze Bibel und sollen uns auch immer wieder herausfordern, Leute, lass uns gucken, worauf konzentrieren wir uns, was darf uns infiltrieren, was darf uns prägen, wo sitzen wir? Sinnen wir nach, prägt uns das Wort Gottes oder gehen wir mit der Bibel an das Wort, mit der Schere an die Bibel? Und dann diese Gegenüberstellung von der unterschiedlichen Ernte. Denn Jahwe achtet auf den Weg der Gerechten, doch den Gottlosen vergehen Weg und Steg. Ich glaube, dieser Psalm als Einstieg in die Psalmen, der ist so ein bisschen vorgestellt, da können wir noch eine Menge zu sagen. Und als Einstieg gehört auch noch Psalm 2 dazu. Jetzt haben wir nicht die Predigtreihe hier, also müsst ihr euch das selber anlesen. Aber dieses Tor zum Leben, diese Entscheidung, entscheidet euch, was ihr machen wollt. Dieses Bild bleibt sehr, sehr deutlich klar. Ja? Jesus sagt es auch, es gibt eine breite Pforte und einen breiten Weg und einen schmalen, auf dem nur wenige gehen. Dieses schöne, einfache Bild von dem Baum an den Wasserbächen, das seine Frucht bringt zu seiner Zeit, war für mich als Schüler in der Oberstufe ein prägendes Bild. Das hat mich daran erinnert, mit wem will ich zusammenhängen, mit wem will ich so Umgang pflegen, wo will ich unterwegs sein. Ich glaube, dafür helfen solche Lieder und Psalmen, um uns im Alltag darauf, bei so alltäglichen Situationen zu erinnern. In welche Richtung soll es gehen? Wo wollen wir uns dran hangeln? Was wollen wir machen? Vielleicht eine kleine Herausforderung für euch so am Schluss. Vielleicht könntet ihr gleich beim Rausgehen, wenn ihr miteinander redet, weiß nicht, ob es tut, ja? Vielleicht mal fragen, sag mal, hast du einen Lieblingspsalm? Und wenn ja, warum? Lass uns mal gegenseitig so, vielleicht gibt's ja auch noch so prägende Psalmen, die euch aus irgendeinem Grund zutiefst ansprechen oder auch Wegweisung gegeben haben. So, vielleicht könnten wir uns gegenseitig helfen, in das Buch der Psalmen so einzusteigen. Fragt mal einander nachher, ob ihr, ne, wisst ihr was? Dreht euch ja gerade mal zum Nachbarn und macht es jetzt. Ich kenne euch ja. Ich kenne uns ja. Fragt mal gerade, ob ihr sowas habt. Euer Nachbarn oder hinten dran. Gibt es einen Psalm, der euch prägt, geprägt hat? Ich vermute, es gab die eine oder andere Rückmeldung. Hier vorne auch. Und wir haben übrigens die gleichen Psalmen zitiert. Schön. Ja, macht das vielleicht beim Rausgehen auch noch. Ich bete noch zum Abschluss. Großer Gott, danke, dass es die ganze Bibel gibt und danke, dass es auch so vorformulierte Lieder gibt, die uns helfen können, unser Leben auszurichten und die das so bildhaft machen, auch für Alltagssituationen. Wenn wir fluchend und schimpfend auf der Leiter stehen und schwitzen, wissen wir, wir dürfen ungefiltert zu dir kommen. Danke, dass du da bist und Hilfe schickst. So wie die Psalmisten das erlebt haben, so erlebe ich das auch. Und danke, dass wir miteinander dich loben und preisen können, auch mit solchen Liedern, die dann sinnstiftend und identitätsstiftend sind, weil wir uns miteinander auf dich ausrichten und dass wir alles zu dir bringen dürfen. Ich bitte dich darum, dass du jeden Teil der Bibel immer wieder so neu in schönen Farben zum Leuchten bringst, dass wir davon profitieren können und mit unserem Lebensstil dir Ehre geben können. Danke für dieses Bild, in dem wir auch Jesus wiederfinden, der uns einlädt zu einem beneidenswert glücklichen Leben. Danke, dass du uns den Sohn Gottes gegeben hast, auf dass es ein fruchtbares Leben gibt. Ein Leben, an dem sich viele schützen können und Nahrung bekommen und Heilung. Das wünsche ich mir, dass aus unserer Gottesbeziehung Menschen heil werden können. Nicht durch uns, nicht durch unsere Weisheit oder so, sondern durch dich, durch das, was dein Geist bewirkt. Danke, dass du so groß bist und solche Menschen wie uns gebrauchst. Was für eine frohmachende Botschaft. Alles dir zur Ehre, auch oder gerade im Alltag. Amen.